herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wieder live aus Norddeutschland. Unser Gast heute Abend hat all ihren Mut zusammengenommen und hat sich einen Lebenstraum erfüllt. Und dieser Lebenstraum lautet, quer übers Eis durch Grönland. Schlitten selber ziehen minus, na, sagen wir mal, roundabout 30 Grad. Was sie an dieser Reise gereizt hat, was sich zwischenmenschlich dabei entwickelt hat und wie sie im normalen Beruf aus Eis Hotelzimmer schafft, das wird eine sehr coole Sendung. Hier ist sie, Gertje Marquardt. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke für die Einladung.
Liebe Gertje, mir ist etwas sofort aufgefallen. Dieses Foto, ja, guck mal, das ist, ich will das mal eben, wieso kommen wir jetzt da drauf? Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Ich will das mal eben zeigen. Das ist das Buchcover, was du geschrieben hast, Eisbrecherin. So, und jetzt guckt man da mal ganz genau drauf. Da sieht man ja eine Dame, die, ich würde mal sagen, ja, ein bisschen älter wirkt als die Dame, die jetzt hier gerade auf dem roten Sofa sitzt. Erzähl doch mal, was macht Eis mit der Haut? Was macht Eis oder Kälte mit einem Gesicht?
Wahrscheinlich würde man sagen, in der Kühlkammer Eis konserviert oder Kälte konserviert. Aber wir waren ja Sturm- und Sonneneinflüssen ausgeliefert. Die Sonne wurde reflektiert von der Eisoberfläche, von der Schneeoberfläche, die ja 360 Grad um uns herum war. Und dazu so ein scharfer Wind. Wenn das Gesicht ungeschützt ist, dann wird es sofort, wird die Haut angegriffen, die Lippen platzen auf, Sonnenbrand oder auch Gefrier. Also Stellen erfrieren richtig im Gesicht.
Da muss man doch wahrscheinlich auch aufpassen. Muss man sich das Gesicht irgendwie, man kann es sich auch nicht eincremen mit Vaseline, weil dann hast du natürlich diesen doppelten Sonneneffekt.
Ne? Doch, wir haben eine Art Sonnencreme benutzt und auch so eine ganz, ganz fettige Creme und in der meisten Zeit haben wir so einen Buff getragen, so eine Sturmmaske und die Skibrille, die uns vor diesen gröbsten Einflüssen auch geschützt hat.
Und das macht ja auch sehr trockene Luft dann über dem Eis. Dann trocknet die Haut wahrscheinlich auch, wenn man sich nicht nochmal doppelt, nochmal fünfmal eincremt, trocknet dann wahrscheinlich wahnsinnig aus und dann graben sich so die Falten ein. Ne?
Dann genau, sieht man am Ende mindestens 10 Jahre älter aus. Aber wie man vielleicht sieht, habe ich mich einigermaßen erholt.
Ja, es ist einfach nachvollziehbar, wie das ein großer Lebenstraum sein konnte von dir, den du dir erfüllt hast. Einmal quer über Grönland mit dem Eis, mit dem Schlitten selber ziehen. Tolle Erlebnisse, die du dabei hattest, werden wir heute Abend drüber sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist. Dankeschön.
Das, darüber spricht der Norden. Täglich im NDR Fernsehen.
Die Eisbrecherin. Gertje Marquardt ist heute Abend bei uns, Eisbrecherin, aber nicht, weil sie mit einem Schiff das Eis bricht, sondern weil vielleicht da auch so ein Durchbruch entstanden ist, den eigenen Lebenstraum zu erfüllen, Hindernisse hinten zu lassen. Aber darüber werden wir gleich sprechen. Aber Gertje, ich möchte da mal einen Satz aus deinem Buch zitieren, wo du schreibst, es ist hilfreich vor so einer Reise, Kinder bekommen zu haben. Wie meinst du das?
Ja, das hat ja verschiedene Aspekte. Einerseits weiß man, die Schinderei und die Schmerzen haben irgendwann ein Ende und es hören dann einfach auf und alles ist gut. Und was würden wir Eltern ohne so eine bestimmte Gelassenheit machen und Ruhe? Oder wir Eltern wissen es, wie es ist, eigene Bedürfnisse hinten anzustellen. Und das ist bei so einer Expedition auf verschiedenste Art und Weise ganz notwendig, um das Ziel zu erreichen.
Also um auch in dem Moment gelassen zu bleiben, wenn es mal richtig schlecht läuft, wenn es mal weh tut.
Ja, ganz, ne?
Also,
ganz genau.
Ja, also es ist, die Latte ist schon mal gesetzt für unser Gespräch gleich, was da alles auf uns und auf Sie zu Hause zukommt. Vorher gibt es mal einen ganz kurzen Eindruck oder ein paar schöne Eindrücke von Andreas Moll und Bernd Fuhrmann.
Eine Frau, ein Ziel. Das grönländische Inlandeis in rund einem Monat zu überqueren. Nichts als weiße Weite. 560 Kilometer bei bis zu minus 40 Grad Celsius.
Die Stille wird unterbrochen durch Geräusche, die wir erzeugt haben mit unseren Skiern.
Gertje Marquardt, Autorin, Fotografin, Eiskünstlerin. Mit Blick für die magischen Momente. Hell und dunkel, Whiteout und klarer Horizont.
Jetzt ist dieser Moment gekommen, den wir uns 2 Jahre lang erhofft haben, im Guten wie im Bösen.
Eine ganz eigene Expedition an 34 Tagen mit nichts außer Wind, Eis und Sonne, um die vergängliche Schönheit der Arktis zu dokumentieren. Autorin, Fotografin, Eiskünstlerin und Abenteurerin Gertje Marquardt.
Liebe Gerti, über deinen eigentlichen Beruf als Eiskünstlerin, ich sag mal Stichwort Hotelsuite in Schweden, erschaffen, werden wir gleich noch sprechen. Aber diese Reise, diese Expedition, dieses Abenteuer Grönland, wie ist die Idee dafür entstanden?
Ja, ich beschreibe das immer gerne, dass ich den Polarvirus bekommen habe vor einigen Jahren. Und das ist geschehen in Potsdam, als ich einen Polarforscher kennengelernt habe. Mhm. Und der peu à peu so diese Idee einer Expedition in meinem Herzen eingepflanzt hat.
Das heißt also, das war Wilfried, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was hatte Wilfried vor? Oder wie habt ihr euch da angenähert zu sagen, wir müssen jetzt mal was machen? Oder?
Ja, es war so, dass ich ja zu der Zeit auch schon im Schnee und Eis künstlerisch gearbeitet habe. Und er hat auf Expeditionen das Eis vermessen. Er war Geodät und hat in regelmäßigen Abständen diese Eiskappe vermessen und hat dazu auch beigetragen, dass Daten gesammelt werden für den Klimawandel oder die den Klimawandel erforschbar machen. Mhm. Und ich kam gerade von einer ganz anderen Seite, aber mit einer ähnlichen hohen Motivation dazu. Und dann haben wir angefangen, Workshops, Vorträge und Ähnliches zu machen, um den Menschen von der Arktis zu berichten und dieses kalte Material und diese Bedingungen dort oben nahbar zu machen.
Und jetzt ist die Frage für mich, warum unbedingt Grönland? Und dann diese Strecke, dieses Queren vom Inlandeis von Grönland.
Ja, dieser Eispanzer und diese Stille und vor allen Dingen diese Weite haben schon lange eine Faszination ausgeübt. Und ich wollte das wissen, ich war neugierig. Kann ich das, eine fast 50-jährige Frau, kann ich das mental und physisch schaffen? Kann ich mich auf sowas vorbereiten und kann ich das durchhalten? Und genau diese Neugier hat mich angetrieben, diesem Element, meinem Elementen Schnee und Eis ganz nahe zu sein und mich dieser Erfahrung auszusetzen.
Gab es für die Route einen bestimmten Grund?
Das ist eine Route, die hin und wieder mal auch begangen wird. Es gehen nicht viele Menschen auf das Inlandeis Grönlands, vor allen Dingen nicht die Ureinwohner Grönlands. Die haben da nichts zu essen und denken, auch da oben ist es einfach nur gefährlich und die Dämonen.
Und einsam natürlich
auch. Und einsam. Da kommen nur Leute aus anderen Ländern auf diese Idee. Und diese Route wird hin und wieder mal begangen. Es ist nicht die längste mögliche Route und man weiß ungefähr, wie lange sie dauert aus verschiedenen anderen
Erfahrungen. 550 Kilometer sind das
genau.
In etwa, ne?
Und man kann sie zwischen 28 Tagen und 40 Tagen irgendwie dazwischen schaffen.
Mhm. So war die Vorrecherche. Im Grunde war eigentlich alles schon geklärt. Dann gab es einen Unfall. Wilfried ist gestorben. Mhm. Und damit war das Thema für dich erstmal erledigt?
Mhm. Wahrscheinlich, ja, hatte ich gedacht, die Liebe zu Schnee und Eis in meinem Leben ist auch gestorben.
Mhm. Mhm. Wie ist dann trotzdem der Wille wiedergekommen, das trotzdem zu machen, weil das ja eben sich in dir fest verankert hatte?
Ich glaube, dass die Liebe zu Schnee und Eis nicht gestorben ist, weil ich wieder die Möglichkeit hatte, künstlerisch mit diesen Materialien zu arbeiten. So wurde sie immer lebendig gehalten und dann hat eine Anzeige mich gefunden, würde ich sagen. Ein Gesuch in Facebook, dass jemand ein mögliches Team für eine Überquerung sucht. Und da hat es mich wieder gepackt. Da ist der Polarvirus wieder ausgebrochen.
Da muss ich mal nachfragen. Da gibt es eine Anfrage für so eine Teambildung. Menschen, die man gar nicht kennt, haben die Idee und suchen dafür Mitstreiter. Gibt es da auch so Foren, wo man sich so austauschen kann?
Und ja, es gibt so verschiedene Gruppen, also Bergsteigerforen. Und auf Facebook gibt es zum Beispiel auch den Club der Abenteurerinnen, eine Gruppe von vielen abenteuerlustigen Frauen, wo ich dann selbst auch nach weiteren Begleiterinnen gesucht habe, weil ich dachte, ich möchte gerne also auch dieses Erlebnis mit weiteren Frauen teilen.
Ja. Macht es möglicherweise auch einfacher im Umgang mit verschiedenen Themen, was auch Toilette, wie auch immer, auch so angeht. Ne? Ja. Gehört ja auch dazu. Ne?
Ja, genau. Und auf diesen Wegen kamen wir dann in Kontakt mit verschiedenen weiteren Menschen. Und irgendwann wurde dann unser Dreier-Team daraus geformt.
Und zwar Mats und Enne sind das Team gewesen. Ihr habt euch über eine gewisse Zeit lang angenähert. Mats kommt vom Bodensee. Enne, wo kam Enne her?
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz. Mhm. Also man kann auf jeden Fall gemeinsam Deutsch sprechen. Das passte dann hervorragend. Mhm. Wie habt ihr euch dann vorbereitet auf diese Reise?
Die Vorbereitungen liefen viel mit mir selber ab. Also ich bin alleine durch den brandenburgischen Kiefernwald gezogen mit zwei Reifen in Gespann, um einfach zu trainieren, Ausdauer und Kraft zu trainieren. Ich habe mich auch allein erkundigt, was man alles so braucht. Dann haben wir uns hin und wieder virtuell getroffen, haben Videotelefonate geführt, haben uns besprochen, habe auch die formellen Bedingungen abgeklärt, sag ich mal. Wir mussten ein Permit beantragen, also eine Genehmigung der grönländischen Regierung einholen. Aber dann haben wir uns auch gemeinsam vorbereitet, um uns natürlich auch kennenzulernen. Das waren Wochenenden in den Alpen, Gletscherspalten, Bergung wollte geübt werden. Mhm. Eine Schneehöhle mussten wir mal graben, was man in einer Notsituation in Grönland eventuell hätte auch machen müssen. Und letztendlich haben wir ein Jahr vor der Expedition eine zweiwöchige Probetour in der norwegischen Hardanger Vidda unternommen. Das ist eine Gegend, da haben Amundsen und Co. auch schon für die arktischen Abenteuer trainiert. Also sehr raue Wetterbedingungen können dort herrschen. Die Landschaft ist einsam und leicht hügelig. Und da kann man alles schon mal ausprobieren, was man in Grönland auch vorfindet.
Ich frage mich jetzt, Grönland, könnte man ja auch den einen oder anderen Eisbären vorfinden. Der sieht zwar ganz sympathisch aus, ist es aber nicht unbedingt der Eisbär. Wie habt ihr euch vor dieser Gefahr gewappnet?
Eisbären sind tatsächlich eine von den drei großen Gefahren, die wir gefürchtet haben. Eisbären, Stürme und die Gletscherspalten. Und zwar haben wir eine Waffe mit uns rumgetragen und einen Eisbärenzaun des Nachts um unser Zelt gespannt, der einen Riesenalarm macht, wenn er eingerissen wird, wenn ein großer Bär das einreißt.
Ich möchte mal ganz kurz eine Geschichte nämlich da rausgreifen, wo du sagst, mit diesem Eisbärenzaun. Mhm. Ihr hattet, da war es schon so ein bisschen kribbeliger, also nicht mal am ersten Tag, sondern schon im letzten Drittel, als natürlich auch Erschöpfung langsam einsetzte. Mhm. Was war das für ein Moment, als du da völlig erschöpft eingeschlafen bist und plötzlich aufwachst von diesem schrillen Alarm?
Ja, das ist natürlich eine lebensbedrohliche Situation, wäre es im Falle gewesen, wenn es ein Eisbär gewesen wäre. Und auch eine ungemeine Angst und ein großer Schrecken, der mich da durchfuhr. Und wir lagen da zu dritt im Zelt und eine Waffe in Griffweite. Mhm. Und alle schauten, wir beiden Frauen schauten unseren Expeditionsleiter an, den einzigen Mann in der Riege.
Mats wurde zum Expeditionsleiter ernannt von euch insgesamt?
Ja, genau. Auch auf dem Papier war das. Und zog sich dann die Stiefel an und unsere Herzen pochten, machte dann, zog sich die Jacke über, den Reißverschluss vorsichtig auf und draußen tobte ja der Sturm. Also es war ein Tag, an dem wir im Sturm festsaßen und den Tag im Zelt verbrachten. Und draußen waren die Schlitten also eigentlich voller Schnee eingeschneit und wenn irgendwas rumflog, konnte das gut unter eine Schaufel sein oder irgendwas, was wir nicht ordentlich verstaut haben. Genau, und er zog sich an und schnappte das Gewehr und ging vorsichtig raus. Der Alarm verstummte dann irgendwann und dann war erst mal ein paar Sekunden nichts zu hören. Und natürlich laufen
aber da Entwarnung natürlich erstmal, ne?
Nee, erstmal keine Entwarnung, erstmal nur Stille.
Erstmal so,
so Stille.
Vielleicht sitzt er irgendwo.
Genau, also dann ist Mats vorsichtig ums Zelt gegangen, meinte, keine Bärenspuren und kein Tier war zu sehen. Es war tatsächlich eine Schneewehe, die so hoch angewachsen ist, dass sie diesen 1 Meter hohen Zaun irgendwie eingedrückt hat.
Ja, aber das hat man eben gerade in den Bildern auch gesehen. Da ist ja nichts. Da ist ja wirklich nichts. Da seid ihr drei mit jeweils eurem Schlitten, wo alles drauf ist, was ihr braucht. Also Zelt, Essen, Kocher, allen möglichen Kram, möglicherweise auch ein paar Medikamente, ein Funkgerät auch, um möglicherweise Hilfe noch, Satellitentelefon, um Hilfe anfordern zu können. Und dann ist da dieser kalte Wind und du bist da mit, da ist ja
im besten Fall eine Schneemauer, die wir vorher gebaut haben, die so ein bisschen vor Wind schützt und die Zelte auch ein bisschen so einhaust. Aber eigentlich nichts.
Wir werden gleich mal versuchen, das ein wenig nachzuempfinden, indem wir uns in eine Schneelandschaft, in die grönländische Eislandschaft begeben. Vorher allerdings schauen wir uns mal an, wenn Sie jetzt denken, Menschenskinders, so eine Eisquerung oder vielleicht mal den Nordpol zu besuchen, das werde ich leider niemals erleben. Für einiges an Geld sind geführte Abenteuer möglich. Georg Beinlich.
Eis, soweit das Auge reicht. Für Entdecker und Abenteurer ist der Nordpol seit jeher ein magischer Ort. Die ersten kommen mit dem Zeppelin. Umberto Nobile und Roald Amundsen 1926. Die zweiten landen mit dem Flugzeug am Pol. Es folgen spektakuläre Motor- und Hundeschlitten-Expeditionen in den 1960er Jahren über das Packeis. Erst in den 1980er Jahren erreichen Menschen per Ski den Nordpol. Darunter Arvid Fuchs als Mitglied der Icewalk-Expedition. Als wären die Loipen gezogen, folgen nun auch immer mehr Extremsportler. Darunter auch ein Reisebuchautor.
Man bewegt sich hier auf Eisschollen, die sind 3 Meter dick und darunter sind 4000 Meter Ozean. Das Treibeis ist beweglich, es wird ständig vom Wind und von der Strömung nach Süden getrieben und man will aber nach Norden. Das heißt, man ist wie in einer Art Hamsterlaufrad. Man geht am Tag 10, 15, 20 Kilometer, treibt dann in der Nacht wieder zurück und schafft dann netto vielleicht 5 oder 10 Kilometer am Tag.
Michael Vogeles Beobachtung so zeitlos wie zutreffend. Er leitet als erster Deutscher im Jahr 2000 eine Expedition zum Nordpol. Ausgerüstet mit Skiern, Steigfälle, Schlitten, gefriergetrockneter Nahrung und Zelten. Bei Temperaturen um 30 Grad minus. Die ganze Zeit über ist es taghell und totenstill. Außer den Geräuschen, die die 16 Abenteurer selber machen.
Man hat nur ein Ziel, nämlich da oben zu überleben. Es ist ja nicht nur, dass man vorwärts geht, sondern man muss ja bei großer Kälte kochen. Man muss an den Schollen vorbei, man muss über die Eisaufbrüche hinwegklettern, die Schlitten darüber ziehen. Das ist knochenharte Arbeit.
Und dennoch, immer mehr Freizeitabenteurer pilgern nun zum Nordpol. Für den boomenden Arktistourismus baute 2002 ein russischer Oligarch die Drifteisstation Barneo aufs Packeis. Hubschrauber und Flugzeuge können von dort starten. Nur wenige Agenturen organisieren die exklusiven Reisen dorthin. Alpine Welten in Blaubeuren gehört dazu.
Bis zur Corona-Pandemie war der Dreh- und Umschlagplatz Spitzbergen. Von dort ging es dann zum Barneo-Camp, ungefähr 100 Kilometer vor Nordpol. Mittlerweile ist es so, dass durch den Ukraine-Krieg der ganze Transfer über Krasnojarsk abläuft, von dort nach Katanga und von dort zum Barneo-Camp. Es wird ein wenig teurer, momentan liegen wir bei 50.000 Euro.
Und damit so teuer wie eine Mount Everest-Besteigung. Auf Spitzbergen bereitet die Agentur auch Forscher des Alfred-Wegener-Instituts auf ihre Polarexpeditionen vor. Wissenschaftlich sicher notwendig, um den Klimawandel zu erforschen. Wer aber bucht eine Tour zum Nordpol privat?
Die Bandbreite ist ganz groß. Es geht vom Schreinermeister bis zum Akademiker. Sehr oft ist es auch so, dass die Seven Summit-Sammler, also die Leute, die die höchsten Berge der Welt sammeln, gerne den Südpol oder den Nordpol mit oben draufsetzen. Wichtig, und das eint auch alle, ist das, dass sie eine große Abenteuerlust haben und ihre eigenen Ziele verwirklichen wollen.
Wer seinen 50 Kilo schweren Schlitten nicht ziehen möchte, kann neuerdings auch einfach mit dem Fallschirm über dem Nordpol abspringen. Vielleicht erhält der Freizeitabenteurer, unten angekommen, noch ein weiteres eindrückliches Erlebnis.
Ja, ist doch eigentlich eine schöne Vorstellung, wenn man da mitten bei den Eisbären landet. Also so, wir befinden uns jetzt hier gefühlt in Grönland, auf dem inländischen Eis, da wo du 550 Kilometer diesen Schlitten, das ist er, das ist original der Schlitten, den du gezogen hast.
Zwei davon.
Zwei davon, was haben die gewogen?
Insgesamt haben sie am Anfang 80 Kilo gewogen und sie wurden Tag um Tag um 1 Kilo leichter, weil wir natürlich Brennstoff und Nahrung verbraucht haben.
Und es wurde auch immer Tag für Tag heller. Ihr seid Mitte April aufgebrochen. Und dann wird es ja irgendwann so, dass es eigentlich die ganze Nacht auch über hell bleibt, ne?
Ja, so gut wie. Also wir haben uns ja gen Mittsommer bewegt. Und zwischen Mitte April und Mitte Mai wurde es deutlich spürbar heller.
Wie sah euer Tagesablauf aus?
Ja, der war ganz strikt eingeteilt. Also wir mussten ja eine bestimmte Strecke schaffen. Deswegen sind wir relativ früh aufgestanden, an vielen Tagen 4.30 Uhr und haben dann 2 bis 2,5 Stunden benötigt, um startklar zu sein. Dazu zählte erstmal, dass wir Schnee schmelzen, um fürs Frühstück und für den Tag Wasser zu haben. Das waren nur 1,5 Liter in unseren Thermoskannen pro Person. Und morgens haben wir noch 1 Liter quasi geschmolzenes Wasser für Müsli und Tee gehabt. Dann musste das Camp abgebaut werden. Und dann standen wir irgendwann mit dem Geschirr, den Stöckern an der Hand und den 2 Schlitten startbereit da. Und wir haben einstündige Etappen absolviert und zwischen den Etappen 10- bis 15-minütige Pausen.
Um mal was zu essen, weil der Körper, man zittert ja vielleicht auch viel oder durch die Kleidung natürlich nicht, aber auf jeden Fall, es ist kalt.
Ja, es ist kalt.
Der Körper arbeitet wie verrückt.
Ja, natürlich. Man braucht andauernd Energie. Also Schokolade, Nüsse, Müsliriegel, Proteinriegel, also alles, was in kleinem Umfang, kleinem Volumen viel Energie hat.
Was denkt man, was dachtest du, als du jetzt da so stumpf gehst, 80 Kilo im Rücken, die ganze Zeit zu ziehen, Schritt für Schritt für Schritt. Die Landschaft ist ja jetzt auch nicht besonders abwechslungsreich, sondern eher weiß.
Ja, die ist sehr monoton. Und diese Klarheit in der Landschaft, die hat sich irgendwann auch nach innen fortgesetzt. Und das fand ich ein ganz faszinierender Prozess, wenn die äußere Klarheit sich langsam so nach innen durchsetzt. Wenn Alltagsprobleme abfallen und man nur noch in dieser Umgebung ist und vielleicht sich die kleinen Texturen, die kleinen Strukturen im Schnee anschaut. Und ich als Künstlerin fand das besonders faszinierend, dass sich daran so kleine Geschichten entsponnen. Und ja, das ein Medium war, den Tag zu verbringen.
Es gab natürlich auch mal das eine oder andere Problem, weil meistens läuft nicht alles reibungslos. Ich sag mal Stichwort Kocher. Ja. Da ist mit der Kartusche etwas nicht ganz richtig gelaufen. Wir haben auch noch mal ein paar Bilder von diesem Kocher, wie man das so handhaben muss. Das ist ja mit den, wie ist das eigentlich, wenn man die Hände da jetzt so mal frei hat, außerhalb der Handschuhe? Sind die sehr frisch, dann sehr kalt? Ja,
es kann ganz schnell auch zu Erfrierungen an den Fingerspitzen kommen. Das heißt, wenn man mal ungeduldig die dicken Handschuhe auszieht und denkt, ich muss jetzt mal den Hering oder die Schnur beim Zeltaufbau zum Beispiel mit den bloßen Fingern bearbeiten, dann kann es ganz schnell zu Erfrierungen kommen. Und dann reißen die Fingerspitzen auch irgendwann auf. Es wird so rau und in den kleinen Rissen sammelt sich das Wasser und gefriert wieder und es reißt alles aus und wird alles ganz empfindlich an diesen Fingerspitzen. Und mit diesen Händen habe ich dann Tag für Tag diesen Kocher auch gereinigt und wieder auseinandergebaut, als wir feststellten, dass der Brennstoff irgendwie nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht hatten. Einer von drei Brennstoffen hat seine Arbeit nicht getan.
So, und dann steht man erstmal da und ist... Wir sitzen jetzt hier, aber jetzt stelle ich mir vor, ich sitze in der Mitte auf nirgendwo und dann funktioniert der Brenner nicht. Da kann man ja schon mal verzweifeln ein bisschen, ne?
Ja, das hätte ein Anlass sein können, um Hilfe zu bitten, einen Notruf abzusetzen und dass man dann geborgen werden wird, mit dem Helikopter geholt wird, weil wir natürlich keinen Schnee schmelzen können, um warmes Wasser zu haben oder überhaupt flüssiges Wasser, um dann unsere Nahrung zuzubereiten. Man könnte denken, ja, lutscht doch am Eis, aber das schafft man auf die Dauer nicht und der Körper braucht viel mehr Energie, um das Eis jetzt, den Schnee so zu schmelzen mit der Körperwärme.
Aber du hast ihn trotzdem reparieren können, den Brenner.
Wir haben es irgendwie hingekriegt, dass dieser eine Brennstoff dann doch ein bisschen funktioniert hat, beziehungsweise die anderen zwei Brennstoffe einigermaßen funktioniert haben und gereicht haben vor allen Dingen.
Um mal so einen kleinen Einblick in diese romantische, idyllische Stimmung mitten auf dem Eis zu bekommen, hast du auch ein paar Aufnahmen gemacht, als es ein bisschen gewackelt hat am Zelt. Das können wir mal eben zeigen, wie sich das so anfühlt, wenn draußen der Wind tobt und man innen drin im Zelt ist. Das ist auch nicht nur schön. Ne? Das ist der minus 30 Grad.
Minus 30 bis 35 Grad und vor allen Dingen ist es auch ohrenbetäubend laut. Also ich habe an einigen Morgenen meinen Wecker nicht gehört, weil es so eine Geräuschkulisse war, die der Wind erzeugt hat, dass man sich schon auch anschreien musste, so, wenn man was voneinander wollte.
Wie ist das entstanden, dass du dann, sag ich mal, im letzten Drittel schon mehr oder weniger gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr?
Das ist eigentlich kaum passiert, weil ich hatte immer so eine Art Gelassenheit und Geduld, wo ich gesagt habe, ja, es wird in jedem Falle gut. Und ich habe diesen Moment als Erfolg deklariert, dass wir jeden Morgen zusammen fröhlich aufstehen und auf die Skier steigen. Mhm. Auch wenn jetzt einer von uns mal nicht gekonnt hätte oder ein Unfall geschehen wäre oder Ähnliches, hätte ich gesagt, ja, dann war das der Erfolg, dass wir jeden Tag zusammen das gemeistert haben, diesen Stundenplan.
Trotzdem gab es ja den Moment, wo du am liebsten eigentlich abgebrochen hättest.
Ja, das ist, jeder von uns ist in einer Extremsituation mal gefangen und man weiß nicht, wie man in Extremsituationen reagiert, man selber nicht und die anderen nicht. Und das muss man, darauf kann man sich einstellen, dass sowas passiert, aber wie das dann aussieht, weiß man natürlich nicht. Und dann kommt es natürlich zu emotionalen Ausbrüchen und Zusammenbrüchen auch kommen. Und ja, das bleibt dann auch auf dem Eis und war dann auch irgendwann mal wieder gut.
Ich wollte gerade sagen, da ist man ja denn zu dritt unterwegs und eine sagt jetzt in dem Fall, was du es, es muss nicht unbedingt so, ich brauche nicht unbedingt das Ziel und die anderen beiden denken vielleicht anders. Wie habt ihr diese Situation gelöst?
Also das Ziel war ja schon von uns allen anzukommen und das erfolgreich zu beenden. Mhm. Aber ich hätte es nicht um jeden Preis getan. Ich habe eine Familie im Hintergrund. Ich war nicht bereit, über Grenzen zu gehen. Das heißt, dass einer von uns oder eine von uns bleibende Schäden zum Beispiel davon trägt. Ja. Um diesen Preis wäre ich nicht an den Eisrand gegangen. Und das muss man diskutieren. Und da muss man drüber reden.
So, Da kann es auch mal. Ich versuche, du willst jetzt auch nicht. Natürlich, es gab auch schon mal ein bisschen klare Worte, klarer Streit, ein bisschen auf, wo man dann auch vielleicht mal diskutieren musste. Und dann, wenn der Expeditionsleiter sagt, reiß dich zusammen oder mach was, beweg dich. Ne? Will man nicht unbedingt hören in dem Moment, aber ist dann passiert. Mhm. Ein Vögelchen hat dann wieder sehr viel Mut gegeben. Das kam plötzlich rein ins Zelt, das Vögelchen, oder war bei euch am Camp? Ja,
genau, das hast du schon schön gezeigt. Also der passte so in eine Hand. Ich glaube, es war ein Birkenpuller, zeisig, weiß-schwarz und einen kleinen roten Fleck auf der Brust. Der guckte neugierig und wir wunderten uns natürlich alle, wo kann dieser kleine Zwerg denn Nahrung finden? Warum ist der hier mitten auf dem Eis? Er muss ja 300 Kilometer geflogen sein, um zu uns zu kommen. Der fand das wahrscheinlich genauso komisch, uns da zu sehen. Aber es war natürlich wie so ein Hoffnungsbote und das einzige Lebewesen, also zweimal haben wir zwei verschiedene Vögel gesehen. Das waren die einzigen Lebewesen, die wir gesehen haben.
Also keine Eisbären, genau. Dafür ein Vogel, der dann so ein bisschen Hoffnung gegeben hat. Jetzt ist sozusagen Land in Sicht, kann man ja fast schon so mit der Seefahrersprache ein bisschen ausdrücken. Ne?
Ja, den wir eben gesehen haben im Bild, das war wahrscheinlich ein verdriftetes Rotkehlchen, also der zweite Vogel. Und der Birkenpuller zeisig, der sah so schwarz-weiß aus.
Mhm. Und im Nachhinein, wie froh bist du, dass du es dann doch durchgezogen hast. Vielleicht auch mit Hilfe des Vogels, vielleicht auch mit Hilfe des Teams, dass du es doch vollendet hast, also diese Überquerung geschafft hast.
Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Wenn man danach, oder als ich danach 34 Tagen angekommen bin, war es erstmal große Erleichterung und ich konnte das auch gar nicht fassen. Ich lag dann den Tag danach im Hotelbett und wir haben uns drei immer wieder unterhalten und uns Szenen vor Augen geführt, mit der Hoffnung, dass wir uns das gegenseitig bestätigen, dass das gerade passiert ist, weil das so unglaublich und abstrakt eigentlich war, was da diese 34 Tage lang, diese 5 Wochen lang passiert ist.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Du bist verheiratet, ihr habt 2 Kinder. Wie sind die Kinder eigentlich damit umgegangen, dass die Mama jetzt mal ein bisschen länger weg ist und ein gefährliches Abenteuer macht, wo man eben auch nicht ganz genau weiß, wie das enden wird?
Ja, die Kinder müssen ja schon viele Jahre damit klarkommen, dass ich so ein ungewöhnliches Leben führe. Und hin und wieder bin ich auch unterwegs, um künstlerisch mit Schnee und Eis zu arbeiten. Das waren sie schon ein bisschen gewohnt. Und ich glaube, die Größere, unsere Tochter, hat es schon ein bisschen geahnt, dass es da was gibt, was die Mama unbedingt machen muss. Und für den Kleineren war es vielleicht ein bisschen abstrakter. Da habe ich versucht, ihn in die Vorbereitung mit einzubeziehen. Er hat mit mir die Pakete gepackt, die Ausrüstungspakete. Oder ich habe in seiner Klasse einen Vortrag darüber gehalten. Und wir haben dort Expeditionsvorbereitung gemacht. Also ich habe versucht, sie mit ins Boot zu holen, mit auf die Skier zu nehmen.
Sie haben dich übrigens auch immer mit im Boot gelassen, weil sie da so Zettelchen reingemacht haben.
Richtig, also das war super schön. Das war eine Idee von meiner Tochter. Sie hat mir so einen kleinen, wie so einen Weihnachtskalender mitgegeben und kleine Zettel vorbereitet mit Sprüchen, mit Fragen, Motivationssprüchen oder Fragen, die mich so über den Tag begleitet haben. Und so war ich immer gedanklich in Verbindung mit denen.
Und was ich ja auch interessant finde, wenn du das jetzt den Kindern zuliebe nicht gemacht hättest, dann hättest du ja einen Lebenstraum dir nicht erfüllt und hättest das unbewusst möglicherweise den Kindern auch vorgeworfen vielleicht. Also das macht man nicht unbedingt als Elternteil, aber so ist es auch Verantwortung von dir, zu sagen, ich mache es trotzdem.
Ja, in dem Zwiespalt befinde ich mich ja eigentlich andauernd. Bin ich jetzt eine gute Mama, die den Kindern vorlebt, dass man sich auch Träume erfüllen kann, dass man auch viele Jahre an sowas arbeitet, um sich sowas zu erfüllen? Oder bin ich eine schlechte Mama, weil ich so oft von zu Hause weg bin? Das zerrt natürlich auch an den Nerven.
Und da die Kinder dir solche Botschaften ins Tagebuch reinschreiben, habe ich eine Ahnung, dass das Urteil doch sehr positiv ausfällt. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Dein Mann war sicherlich begeistert, weil er auch diesen Schneevirus, diesen Eisvirus so ein bisschen habt. Ihr habt in Schweden zum Beispiel geheiratet.
Ja, ne? Wir haben in einer Eiskirche geheiratet. Und da bin ich ganz froh, dass wir beide die kalte Jahreszeit mehr mögen als den Sommer und uns gerne auch als Familie in den Norden begeben, um dort Urlaub zu machen.
Jetzt muss ich eben kurz zucken. In der Eiskirche. Was ist denn die Eiskirche?
Die Eiskirche ist ein Teil des Eishotels in Nordschweden, in Jukkasjärvi. Und heute heißt es Ceremony Hall. Also es gibt eine Halle für alle möglichen Zeremonien, wie auch Taufen oder eben Hochzeiten. Und dort haben wir 2013 geheiratet, weil ich in dem Jahr das erste Mal dort gearbeitet habe und eine Suite aus Schnee und Eis erstellt habe.
So, und das muss man. Du bist Eiskünstlerin. Das heißt also, du erschaffst Dinge aus Eis, aus Schnee, der dann zu Eis wird. Wie macht man denn eine Eissuite, also ein Hotelzimmer?
Ja, ein Hotelzimmer von Dutzenden, würde ich sagen. Es ist ein riesiges Hotel, was gewölbeartige Gänge hat. Die sind in einzelne Zimmer unterteilt. Da sind ungefähr 100 Menschen involviert, die in diesem Bauprozess 6 bis 7 Wochen dieses Ding erschaffen. Mitte Dezember eröffnet es. Nächste Woche bin ich wieder auf dem Weg nach Schweden und es geht wieder los. Es gibt Bauarbeiter, große Radlader und Blöcke, die vorher aus dem Fluss Torne geerntet werden. Also im Frühling vorher, das Eis ist ungefähr 1 Meter dick, werden 2 Tonnen schwere Blöcke daraus geerntet, kühl eingelagert und dann gibt es eine Eishalle, eine Gefrierhalle, Kühlhalle.
Kühlhalle, wo die gelagert werden. Ja.
Wo die gelagert werden und jetzt wird wieder Schnee mit Schneekanonen produziert, und um erstmal dieses Grundmaterial zu haben. Und dann sind Künstlerinnen und Künstler Teams am Werk und schaffen dort Eisskulpturen, Schneeskulpturen, Betten aus Schnee und Eis, Möbel aus Schnee und Eis und sind da mit großen Kettensägen, Meißeln und Schaufeln am Werk.
Ja, ja, da geht das Herz auf, das merke ich gerade, da geht. Aber ja, schön mit der Kettensäge durch den Eisblock durch, ein schönes Bett bauen und einen Stuhl und einen Tisch. Und toll. Friert man da drin? Nee, also offensichtlich nicht. Ne?
Nee, wenn man die Hochzeitsnacht da drin verbringt, dann wohl nicht.
Die Hochzeit, da ist das eine. Es gibt auch Nächte, wo nicht so viel passiert, möglicherweise.
Ja, also, genau. Es ist nur -5 Grad, also stellt sich durch die isolierenden Eigenschaften des Schnees dort ja auch eine ganz angenehme Temperatur ein. Wenn man dann aus -20 Grad durch die großen Flügeltüren nach drinnen kommt und es sind nur -5, dann macht man erstmal die Jacke auf, dann ist es nicht besonders kalt.
So, der Unterschied macht es eben ganz einfach. So, heute gibt es etwas, was durch Gildo Horn mal berühmt wurde und fast schon wieder vergessen ist. Kein Problem. Sora Klipp kümmert sich drum. Das schmeckt.
Moin und hallo. Wir sind so langsam in der kälteren, dunkleren Jahreszeit angekommen. Drinnen wird es immer muggeliger und deswegen ist es jetzt Zeit, die Backrezepte rauszuholen. Wir machen heute Nussecken. Ein echter Klassiker in den 90ern. Gildo Horns Lieblingsgebäck. Und das lassen wir heute einmal wieder aufleben. Wir fangen an mit einem Mürbeteig-ähnlichen Boden. Und dafür brauchen wir erstmal Mehl. Das geht hier in die Schüssel. Butter, kalte Butter, das ist das Wichtige, damit der Teig schön mürbe bleibt. Ein bisschen Zucker, eine Prise Salz und ein Ei. Und das Ganze wird jetzt einfach verknetet. Den Teig habe ich jetzt eingeschlagen, der muss jetzt erstmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank und in der Zeit machen wir unsere Füllung. Für unsere Nussecken brauchen wir natürlich jede Menge Nüsse und ich habe hier gehackte Mandeln und gehackte Haselnüsse. Dazu kommt gleich noch ein bisschen Butter, Zucker und eine besondere Zutat, nämlich Tonkabohne. Die gehören sonst eigentlich nicht in Nussecken, aber ich habe es mir überlegt, denn ich finde das geschmacklich sehr, sehr passend. Das ist so eine Mischung aus Marzipan, Vanille und Waldmeister und das kann man total schön jetzt vor allem zu dieser Jahreszeit zum Backen verwenden. Also, wir fangen an. Butter wird erstmal geschmolzen. Als nächstes kommen unsere Nüsse dazu. Der Zucker, ein bisschen Vanillearoma oder frische Vanille, was auch immer ihr gerade da habt. Und natürlich unsere Tonkabohne.
Nein!
Ich habe den Teig jetzt ausgerollt und jetzt kann man sich ganz einfach das Nudelholz nehmen und rollt den Teig hier einmal drauf. So. Jetzt kann man das Ganze nämlich ganz einfach übersetzen hier auf unser Blech. Rollt es wieder ab. Wow. Jetzt besprechen wir den Teig mit Aprikosenmarmelade. Und Aprikosenmarmelade passt einfach extrem gut zu der Nussecke, zu der Tonkabohne und zu diesem Mürbteigboden. Also die ist unerlässlich. Unsere leicht ausgekühlte Füllung kommt jetzt hier auf die Aprikosenmarmelade und jetzt wird das Ganze gleich bei 170 Grad für etwa 25 Minuten gebacken und dann wird eine Ecke draus. Um die Nussecken zu finishen, habe ich etwas Zartbitterschokolade. Jetzt kann man entweder die ganze Unterseite der Nussecke da reingeben oder man macht etwas Nusseckentypischeres und die ganze Ecke eintauchen. Das kann man machen, wie man möchte. Schmecken wird es auf jeden Fall. Ich hoffe sehr auf ein Comeback dieser Nussecke, denn ich persönlich liebe dieses Gebäck. Und wenn, ja, wenn da mal was übrig bleiben sollte, dann kann man die auch super in der Vorratsdose aufbewahren. Also das lohnt sich und das schmeckt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das sah wirklich ausgesprochen lecker aus. Gildo Horn hatte damals die Nussecken immer von seiner Mutter. Wir haben sie ab sofort von Sora. Sehr, sehr lecker. Danke, liebe Sora. Rezept natürlich bei uns online, logischerweise. Was hast du zuerst gegessen nach diesem Grönland-Ding, wo man der Überquerung, wo man eben dieses Aufwärmen und Müsli-Riegel und sowas essen musste?
Ja, in Kangerlussuaq, an unserem Ort, wo wir angekommen sind, gab es ein kleines Hotel und natürlich auch ein Hotelfrühstück. Und da habe ich mir extra einen Wecker gestellt, dass ich das auf jeden Fall nicht verpasse. Und es waren mehrere Teller voller Pfannkuchen und Süßkram und eigentlich und frische Früchte vor allen Dingen. Also wirklich was Frisches, das hatten wir die ganze Zeit nicht. Und dann am Abend, erinnere ich mich noch, hatten wir fetten Moschusochsenburger.
Oh, so, guten Appetit an dieser Stelle. Fetter Moschusochsenburger. Du hast das ganze Erlebnis, hast du aufgeschrieben, als die Eisbrecherin in deinem Buch. Was hast du für dich, für dein Leben, aus dieser Erfüllung eines Lebenstraumes gelernt?
Ja, ich glaube, ich habe von dem Eis eine ganz große Klarheit mitbekommen, weil ich, wie ich vorhin schon beschrieben habe, diese eintönige Landschaft war ja auch sehr klar, es gab einen klaren Horizont und die hat sich nach innen fortgesetzt und ich weiß jetzt viel besser, wo ich meine Prioritäten setzen will und ja, welchen Projekten oder Menschen ich zum Beispiel Zeit widmen möchte und ich habe eine große Zuversicht mitgenommen und möchte das auch vielen Mädchen und Frauen weitergeben, dass es ganz toll ist, eigene Spuren durch den Schnee zu ziehen, vielleicht auch dort, wo es noch keine Spur oder noch keinen Weg gibt.
Ja, das finde ich toll. Das ist, wo es eben nicht diese eingetretenen Pfade gibt, da selber den eigenen Pfad markieren sozusagen.
Ja.
Es war toll, dass du da warst. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Morgen, tja, Stichwort Ampel aus. Wie geht es weiter? Einschätzungen kriegen wir dazu morgen von Politikwissenschaftlerin Professor Andrea Römmele. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland und wir sehen uns dann morgen. Tschüss.
Das jede Woche im Wechsel moderiert von Bettina Tietjen, Inka Schneider oder Hinnerk Baumgarten.